Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche das Undine-Syndrom. Sobald Patienten mit einem Undine-Syndrom einschlafen, atmen sie weniger oder gar nicht mehr. Von dieser extrem seltenen Krankheit sind in Deutschland rund 100 Personen betroffen. Sie sind auf lebenslange nächtliche Beatmung angewiesen. Das Undine-Syndrom oder auch kongenitales zentrales Hypoventilationssyndrom ist eine angeborene Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der die zentrale autonome Atmungskontrolle gestört ist oder sogar fehlt. Bei Hypoxie und/oder Hyperkapnie im Blut ist die Atemantwort betroffener Kinder im Wachzustand typischerweise eingeschränkt, aber oft noch ausreichend. Im Schlaf oder bei zusätzlichen Erkrankungen ist sie in unterschiedlichem Ausmaß weiter verringert, sodass die Kinder dann beatmet werden müssen. Eine Beatmung ist vor allem im Nicht-REM-Schlaf nötig. Im REM-Schlaf kann die Beatmungsmaschine unter Umständen abgenommen werden. Es gibt verschiedene Schweregrade der Erkrankung. Im Extremfall sind alle Funktionen des autonomen Nervensystems betroffen, wie Regulation des Blutdrucks, der Herzfrequenz, der Körpertemperatur, der Darmtätigkeit, der Blasenfunktion oder der Schweißdrüsen, erklärt Professor Dr. Johannes Schöber von der Kinderklinik Dritter Orden in München, der seit 35 Jahren Kinder mit Undine-Syndrom behandelt. In dieser Zeit hat der Pädiater rund 50 Patienten aus Deutschland und verschiedenen Nachbarländern betreut. Die Störungen des autonomen Nervensystems führen beispielsweise dazu, dass einige Patienten einen Herzschrittmacher benötigen oder dass manche Kinder im Rahmen von Infekten nicht fiebern und dadurch Infektionen übersehen werden.
Rund 60-70% der Patienten haben eine Störung der spontanen Augenmotorik. Bei etwa 15-20% der Patienten mit Undine-Syndrom tritt zusätzlich Morbus Hirschsprung auf, eine Aganglionose des Dickdarms. Selten leiden Patienten auch an anderen Begleiterkrankungen wie an Wachstumsstörungen oder, vor allem im Säuglingsalter, an Refluxösophagitis. In den USA hat man bei älteren Kindern auch Tumoren gefunden, zum Beispiel Neuroblastome. Normalerweise tritt das Undine-Syndrom bald nach der Geburt auf. Es wurden aber auch milde Formen beschrieben, die dann zu einem späteren Beginn führten. Da die Krankheit erst 1970 beschrieben wurde, sind die Patienten noch nicht so alt. In Deutschland ist der wahrscheinlich älteste Patient 30 Jahre alt. In der Selbsthilfegruppe Undine-Syndrom e.V. ist die älteste Patientin 28 Jahre. Sie führt inzwischen ein weitgehend normales Leben. In den ersten Lebensjahren wurde sie allerdings zu jedem Schlaf in eine Klinik gebracht, um dort beatmet zu werden, sagt Eva Brandenbusch von der Selbsthilfegruppe. In den USA gibt es auch ältere Betroffene. Nach einer bundesweiten Erhebung von Schöber et al. Anfang der 90er Jahre kommt in Deutschland ein Kind mit Undine-Syndrom auf 180.000 Lebendgeburten. Es werden also pro Jahr maximal 4 Kinder mit Undine-Syndrom geboren. Derzeit leben hier schätzungsweise 100 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einem Undine-Syndrom. Seit einem Jahr wird ein Projekt von der EU unterstützt, in dem alle Undine-Patienten in Europa registriert werden sollen. Außerdem soll der Werdegang und die bei den Betroffenen durchgeführten Therapien erfasst werden. In rund 2 Jahren sollen dadurch Erkenntnisse über das variable Krankheitsbild gewonnen werden, wie Prognose, Mortalität und Zusatzerkrankungen. Schöber schätzt, dass dann rund 300 Undine-Patienten aus ganz Europa erfasst sein werden.
Seit 2003 ist bekannt, dass die Krankheit durch Mutation in einem Gen auf Chromosom 4 verursacht wird. Dieses Gen spielt eine Rolle bei der Embryonal- und Fötalentwicklung des autonomen Nervensystems. Bei den meisten Undine-Patienten findet man Spontanmutationen, und zwar Polyalanin-Expansionsmutationen. Normal sind 20 Wiederholungen der Polyalanin-Sequenz. Bei den Betroffenen findet man 25 bis 33 Wiederholungen. Die Anzahl der Polyalanin-Wiederholungen korreliert meist mit dem Schweregrad. Selten werde das Undine-Syndrom auch dominant vererbt. Die Eltern der Betroffenen haben meist nur leichte oder keine Symptome, berichtet Schöber. Inzwischen gibt es in den USA einige Undine-Kinder, deren Eltern auch mit dem Undine-Syndrom leben. Deren Krankheit wurde dominant vererbt. Auch wenn die genetische Ursache der Erkrankung nun bekannt ist, gibt es keine kausale Therapie. Es können nur die Symptome behandelt werden. Derzeit werden 4 verschiedene Beatmungsformen angewendet, die lebenslang notwendig sind. Maschinelle Überdruckbeatmung über ein Tracheostoma oder über eine Gesichtsmaske, Zwerchfellschrittmacher und Unterdruckbeatmung. Bis zu 20% der Kinder mit Undine-Syndrom benötigen eine 24-Stunden-Beatmung. Viele dieser Kinder erhalten einen Zwerchfellschrittmacher und sind dadurch mobil. Zwerchfellschrittmacher werden in Deutschland seit 1980 bei Patienten mit Undine-Syndrom implantiert. Über die meisten Erfahrungen mit der Implantation und Nachsorge verfügt die Kinderklinik Dritter Orden in München. Wenn die modernen Beatmungsformen richtig angewendet und überwacht werden, können Patienten mit Undine-Syndrom heute eine normale Lebensdauer erreichen. Vorausgesetzt, es treten keine Komplikationen durch die Beatmung oder Begleiterkrankungen auf.
Meist sind neugeborene Undine-Kinder kurz nach der Geburt durch spontanes Schreien oder unspezifische Atemstimuli wie helles Licht oder kalter Luftzug noch rosig. Sobald sie einschlafen, fällt aber auf, dass sie blau werden und nur flach atmen, sodass eine Verdachtsdiagnose häufig in den ersten 24 Stunden gestellt werden kann, sagt Schöber. Nach klinischen Untersuchungen in einer neugeborenen Intensivstation und genetischer Blutuntersuchung ist die Diagnose meist nach 1 bis 2 Wochen gesichert. Bei unserem Sohn Konrad fiel auf, dass er in der ersten Nacht nach einer ambulanten Geburt nicht getrunken hat und die Augen offen hatte, berichtet Eva Brandenbusch, die Mutter von Konrad, der jetzt 11 Jahre alt ist. In der Kinderklinik musste er viele Untersuchungen über sich ergehen lassen, bis sich ein Oberarzt an einen ähnlichen Fall vor 20 Jahren erinnert hat. Das war unser Glück. Die Ausschlussdiagnose Undine-Syndrom hatten wir nach etwa einer Woche. Es gab damals noch sehr wenig Literatur über das Syndrom und routinemäßig wurde eine Tracheostomie zur Beatmung durchgeführt. Ein Tracheostoma hat aber verschiedene Nachteile, zum Beispiel Infektionsgefahr, Stigmatisierung und verzögerte Sprachentwicklung. Eine Maskenbeatmung erfordert zwar mehr Überwachung und es besteht die Gefahr der Mittelgesichtsdeformation, aber sie ist nicht invasiv. Dann begannen Monate der Bastelei, um Konrad mit einer individuell angepassten Maske beatmen zu können. Und schließlich war er das erste Kind Deutschlands, das von Geburt an mit Maske beatmet wurde, sagt Brandenbusch. Heute werden nach ihren Erfahrungen in der Selbsthilfegruppe ca. 50% der Undine-Kinder mit Maske beatmet. Bei etwa 20% klappt das nicht. Und bei rund 30% wollen die Eltern keine Masken, sondern eine Tracheostoma-Beatmung. Meist wird das Tracheostoma vor der Einschulung verschlossen und die Kinder werden auf Maskenbeatmung umgestellt, was eine höhere Lebensqualität bedeutet.
Das erste Lebensjahr war anstrengend. Konrad litt oft unter Fieber und Infekten und hat dann auch wach zu wenig geatmet, erzählt Brandenbusch. Im Kindergarten hatte Konrad wie die meisten Undine-Kinder einen Integrationshelfer, da die Gefahr des Einschlafens sowie des Ohnmächtigwerdens bei Stürzen besteht. In die Schule geht Konrad alleine. Viele andere Kinder haben auch hier eine Begleitung. Sein Leben verläuft jetzt tagsüber relativ normal. Er treibt zum Beispiel auch Sport. Körperliche Aktivität und Sport sind gut für Undine-Patienten, da die Aktivität die Atmung stimuliert und auch das Atemvolumen trainiert, ergänzt Schöber. Undine-Patienten sind allerdings lebenslang auf Überwachung ihres nächtlichen Schlafs angewiesen. Nur in Deutschland zahlen die Krankenkassen Nachtwachen in jeder Nacht. In anderen Ländern wie den USA und Frankreich müssen sich die Eltern selbst um die Überwachung der Atmung kümmern, mit viel größeren physischen und psychischen Belastungen für die Eltern, sagt Brandenbusch. Die Situation in Deutschland ist auch ein Erfolg der Arbeit der Selbsthilfegruppe Undine Syndrom e.V., die Brandenbusch und Dr. Almos Cseke 2000 gegründet haben. Die Nachtwachen überwachen über ein Pulsoximeter am Fuß den Sauerstoffgehalt im Blut und stellen die Beatmungsparameter Druck und Frequenz ein. Außerdem müssen die Nachtwachen bei Konrad mehrmals pro Nacht die Maske wieder dicht schließen, da wir sie nicht so fest aufsetzen, um Gesichtsdeformationen zu vermeiden. So haben unsere Nachtwachen ungefähr 50 Mal pro Nacht etwas zu tun. Bei vielen Kindern wird die Maske fester aufgesetzt. Sie verlieren sie dadurch nur 2 bis 3 Mal pro Nacht, so Brandenbusch. Unser Vorgehen lohnt sich, da man Konrad im Gegensatz zu vielen anderen Undine-Kindern die nächtliche Beatmung im Gesicht nicht ansieht.
Es sind immer 5 bis 10 Medizinstudentinnen im Wechsel für die Nachtwache von Konrad zuständig. Sie wechseln alle 2 bis 3 Jahre. Wir kümmern uns selbst um die Auswahl der Nachtwachen, nicht der Pflegedienst. Gute Erfahrungen haben wir mit Medizinstudentinnen gemacht, da sie diskret und gewissenhaft sind, betont Brandenbusch. Auch Kinder, Krankenschwestern oder Zivildienstleistende werden als Nachtwachen eingesetzt. Man muss sich auf die Nachtwachen verlassen können, schließlich hängt das Leben der Kinder davon ab. Wir haben weitere Kontrollen, beispielsweise einen Fernalarm im eigenen Schlafzimmer, falls die Nachtwache einschläft. Außerdem werten wir täglich das Sättigungsgerät aus, um mögliche hypoxische Phasen nachts zu erkennen, erklärt Brandenbusch. Wenn Nachtwachen einschlafen, können eventuell schleichende Schäden durch die Hypoventilation auftreten. Vor kurzem hatte Konrad zum ersten Mal den Wunsch geäußert, dass die Nachtwache erst in sein Zimmer kommt, wenn er schläft. Spannend wird es in der Pubertät, so die Mutter. Derzeit ist unser Leben aber weitgehend normal. Wir sind allerdings spontan nicht mobil, sondern müssen auch Kurzreisen mit den Nachtwachen planen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Marin Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.